Radio Tux. The German Ladles Radio. The German Ladles Radio. Start.
Hallihallo und herzlich. Oh Gott. Ich hasse das. Ich hätte doch vorher gucken sollen, ob das nicht jemand umgestellt hat. Ich höre mich irgendwie total leise heute.
Ich höre dich gut.
Du hörst mich gut. Na, dann ist ja alles prima. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe 45. Und wir haben auch ein bisschen was zu feiern, Jens.
Jo, ja. Ich habe schon gelesen
du hast, in den Notes, du hast es schon gelesen. Wir feiern 2 Jahre Radio Tux et Horaz, denn am 23. November 2006 kam die erste Sendung heraus. Ja, jetzt müsste man eigentlich so einen Einspieler haben. Happy Birthday, la 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 und so weiter und so fort. Habe ich nicht vorbereitet, aber ihr denkt euch das jetzt einfach mal. Ja. Und ja, vielen Dank an alle Hörer natürlich, die die ganze Zeit hier mit dabei sind, fleißig zuhören, mit kommentieren, könnte noch ein bisschen mehr sein, wisst ihr ja, mit im Chat sind, was natürlich auch jetzt wieder die Möglichkeit besteht, in den Chat zu kommen unter irc.freenode.net, im Channel Raute Radio Tux, dort mitdiskutieren. Fragen stellen und ich gucke ab und zu mal rein und wenn irgendwas Interessantes passiert, können wir das ja auch gleich in die Sendung live einbauen. Außerdem nicht nur 2 Jahre Radio Tux et Horaz, sondern auch 3 Jahre podcasten wir überhaupt. Nämlich am 25. Oktober 2005 ging der erste Podcast online, den habe ich damals noch ja, so ein bisschen Eitel, Ingos, Radio Tux, Linux Podcast, Ingos Linux Podcast, glaube ich, genannt. Es war so ein bisschen, ich setze mich mal echt 5 Minuten hin und erzähle irgendwelchen Blödsinn. So waren das die ersten Sendungen.
Weißt du noch, was du da so als Thema hattest?
Nee, das weiß ich nicht mehr.
Wahrscheinlich Podcast an sich
auf Podcast, Linux-Rechner. Podcast an sich auf jeden Fall, aber auch schon damals war die Radio Tux Sendung nicht so regelmäßig. Das heißt also, auch da habe ich dann halt, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich 2005 zum Beispiel das erste Mal in Dresden war, wie ja auch dieses Jahr zum zweiten Mal. Und da habe ich glaube ich ein Interview gemacht und darüber habe ich erzählt, nicht in der ersten Sendung gleich, aber in einer der späteren. Und ich habe es ja hier offen, ich kann in den Shownotes gucken. Das war, worum haben wir geredet? Ja, aus was die Hochschule. Ach nee, das ist ja Radio Tux et Horaz. Was habe ich da wohl geredet? Das ist schwierig zu sagen. Habe ich jetzt nicht offen. Wahrscheinlich habe ich irgendwelchen Blödsinn erzählt. In der ersten Radio Tux et Horaz Sendung ging es auf jeden Fall hier um die Hochschule an sich, um neueste Themen, Novell Microsoft Deal ging es da. Wir haben uns mit Manuel Schneider über die Linux World Expo die vergangene unterhalten und wie das weitergeht mit den Linux-Messen. Und naja, Linux World Expo gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Es ist jetzt so, kann man im Nachhinein so sagen.
Und wie hat sich so entwickelt jetzt bis hierher von früher?
Du meinst die Sendung jetzt an sich?
Ja, für dich. Und für die Themen oder ist es alles so geblieben wie geplant?
Ich habe es eigentlich noch nie wirklich geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war angelegt als, ich habe jetzt hier ein Studio und ich will Sendung machen und wir gucken mal, es gibt genug Linux-Themen da raus und zeitweise war das echt eher spontan, ungeplant, ohne groß Action zu machen. Dann hatte ich natürlich eine Zeit lang eine wunderbare Musikredaktion, die wir, die Tobias Luther übernommen hat, wo es immer sehr interessante Musikstücke gab und er mir auch ein bisschen was dazu geschrieben hat. Das hat die Planung natürlich etwas erleichtert. Und ja, jetzt in letzter Zeit haben wir auch ein bisschen rumexperimentiert und jetzt bist du ja auch öfter da. Und das erleichtert natürlich auch nochmal einiges.
Genau, mal schauen, wo das noch hinführt.
Ja, und wer hier in Stuttgart irgendwie in der Umgebung ist und meint, er möchte auch noch mitmachen, also es ist nicht so, dass wir hier nicht im Studio noch Platz hätten.
Genau. Und es muss auch gar nicht mit Linux irgendwas zu tun haben, weil damit habe ich nämlich eigentlich auch nichts zu tun.
Wie? Du bist hier in der Linux-Sendung und hast nichts mit Linux zu tun?
Tja, da sieht man mal.
Es ist ja furchtbar.
Ihr seid total offen für alles.
Ja. Das ist ja vielleicht auch von Vorteil. Das ist ja dieser Linux-Offenheit, Open-Source-Gedanke, Gemeinschaft und alles sowas in die Richtung. Ja, und außerdem, was vor 3 Jahren noch passiert ist, und nämlich am 20.11. habe ich den ersten Blog-Eintrag geschrieben. Mhm. Also blog.radiotux.de. Da sind so, ja, ist in letzter Zeit auch nicht sehr viel passiert, aber da sind mittlerweile auch schon viele, 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 viele Einträge rund um Radio Tux, rund um Linux, rund um Sachen, die mir mal interessanterweise auffallen und wo ich dann einen Blog-Eintrag drüber schreibe mittlerweile. Ja, einfacher ist natürlich das mit dem Twittern, also so Microblogging. Hat auch schon was, aber mache ich jetzt.
Will ich immer noch nicht machen.
Ich mach's auch sehr selten, aber ich habe mittlerweile so viel Follower. Ich glaube, das sind schon knapp 30 Leute. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich tatsächlich jetzt doch mal anfangen, da wieder regelmäßig irgendwas von mir zu geben. Aber es ist meistens nur, wenn ich auf irgendeiner Veranstaltung bin und dort dann irgendwas zu sagen habe. Oder tatsächlich irgendwas ganz, ganz Interessantes lese, wo ich den Link mal unterbringe, wo es hat sich echt nicht lohnt, einen Blog-Eintrag zu schreiben. Für sowas ist es gar nicht schlecht.
Okay.
Ja.
Bin mal gespannt, wo das noch hinführt. Ob das eine Modeerscheinung ist oder ob das in Facebook aufgeht.
Ich wollte auch gerade sagen.
Zum Riesenfeature wird. Ja. Aber man weiß es nicht genau.
Ja, ich glaube, mittlerweile hat es schon irgendwie seinen Platz gefunden. Also es benutzen ja zigtausend Leute. Im Übrigen gibt es ja nicht nur Twitter, sondern es gibt auch eine Open-Source-Variante davon. Dann kann man auf seinen eigenen Server installieren und kann sich seinen eigenen Twitter, seinen eigenen Microblogging-Dienst basteln. Vielleicht sollten wir darüber auch mal was machen. Das schreibe ich mir doch.
Klingt interessant, ja.
Ja, das schreibe ich mir doch gleich mal auf. Schreib das mal in unsere Themenplanung rein.
Ich kann es gleich da ins
Wiki reinhacken. Mhm. Ja, dann mach das doch mal. Also vielleicht habe ich es auch schon mal irgendwo. Ich hatte das auf jeden Fall beim Barcamp in Berlin gab es einen Vortrag drüber. Ich habe irgendwas anderes gehört in der Zeit. Aber so am Rand habe ich es mitgekriegt und es klang richtig interessant. Da gibt es wohl schon auch irgendeinen Dienst in Deutschland, der das anbietet. Und wie gesagt, das kann man sich auch theoretisch auf seinen eigenen Server machen und dann können diese ganzen verschiedenen Microblogging-Dienste, die auf diese Open-Source-Lösung setzen, untereinander auch kommunizieren. Und du kannst auch von einem Microblogging-Dienst zum anderen umziehen oder irgend sowas gibt's da auch. Also es ist, da tut sich einiges. Das ist wohl ganz interessant. Aber da müssen wir mal einen Gesprächspartner ran organisieren. Und ja, der kann uns dann sicher sowas beantworten. Sollen wir heute Musik spielen? Oder sollen wir das mal rauslassen?
Wie viel haben wir denn zu sagen?
Du weißt doch, du hast so die...
Ich würde sagen, wir machen so in der Hälfte ein Lied.
Ja. Wir machen in der Hälfte ein Lied. Weil ich habe nämlich auch, irgendwo habe ich es hier, noch, wir können ja mal das Feedback ganz nach vorne ziehen. Zwar hat Kay auf linuxpodcast.de einen Kommentar hinterlassen, kurze Ergänzung und Korrektur. Da geschrieben, den Duden bekommt man im Internet nicht so einfach. Der Duden-Korrektor ist auch ein Stück weit mächtiger als die integrierte Korrektur von OpenOffice.org. Wir haben aber, glaube ich, haben wir über OpenOffice, haben wir den Duden-Korrektor mit OpenOffice.org überhaupt angesprochen? Wir hatten den bei diesem Textmaker.
Ja, ja, wir haben aber schon
gesagt, dass es den auch
gibt. Genau, ich habe gesagt, wozu brauchen wir den eigentlich, wenn der in OpenOffice, wenn da ist ja auch was drin sozusagen. Und er hat jetzt nochmal gerade gestellt, dass es nicht so ganz so dolle ist wie der Dune, dass das auch einen Wert hat.
Ja, klar. Ja. Denke ich mal schon.
Und war mir ist ja nicht auch so bewusst.
Fremdwörterbuch und alles drin. Und ich weiß auch gar nicht mittlerweile, wie es mit Thesaurus und OpenOffice
aussieht. Ja, 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 da darf ich gerade mal, habe ich nämlich heute heruntergeladen, ein Update für... das Open Thesaurus, oder wie heißt es genau?
Ja, weißt du es? Ich glaube so. Ja, kann sein.
Gibt es jetzt auf jeden Fall für den Mac. Ich weiß nicht, inwieweit es für alle anderen auch noch Open ist. Open Thesaurus Deutsch, Version 2008, 11. 26, kann man sich auf seinem Mac installieren und hat dann ein deutsches Wörterbuch integriert, das Apple nämlich einfach mal vergessen hat, beziehungsweise nicht mitgeliefert hat. Und sonst hat man da nur Englisch und jetzt durch diese Ergänzung kann man auch das deutsche Wörterbuch da haben. Und ich meine auch, das gibt es für die anderen. Wahrscheinlich greifen die alle auf die gleiche Quelle zu.
Okay, kann sein. Ich habe es nicht, ich habe es nicht installiert, aber ich bin mir auch gerade nicht so sicher.
Finde ich auf jeden Fall auch eine schöne Sache.
So, weiter schreibt Kay, dass ja, es gab diesen Dune-Korrektor für 2.0 oder 2x. Ob der jetzt mittlerweile schon für 3.0 raus ist, weiß er auch nicht. Haben wir jetzt auch gar nicht recherchiert. Und er denkt auch, Impress ist nicht so intuitiv zu bedienen wie Keynote. So ein Gespräch hatte ich heute auch schon wieder, dass Impress da schon noch einiges aufzuholen hat. Aber wenn man sich da erstmal eingearbeitet hat, dann kann man eine Menge hübscher Sachen machen. Klar, also ich habe die ganzen Präsentationen, die ich in meiner Hochschulzeit gemacht habe, waren alle mit Impress. Also ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine PowerPoint-Präsentation gemacht.
Ist schon mal nicht schlecht, da hast du nichts verloren.
Nee, es ist ganz ehrlich so, dass ich, bevor ich hier an die Hochschule kam, aber relativ am Anfang geswitcht bin nach Linux und auch damals schon sehr, sehr viele Open Source Tools eingesetzt habe und nicht die Nötigkeit gesehen habe, Microsoft Office zu benutzen. Und wie gesagt, in der ganzen Zeit nie eine PowerPoint-Präsentation gemacht habe.
Und also ich glaube, man kann eigentlich sagen, dass es für eine Präsentation primär erstmal gar nicht wichtig ist, mit welchem Programm man die gemacht hat, weil man kann die, glaube ich, mit Impress gut machen oder mit ist es Impress in OpenOffice drin?
Ja,
ist genau. Ist das, okay.
Ja,
ich weiß nicht, ob das StarOffice Linux-Variante irgendwie auch so heißt. Ja, ob was mit PowerPoint macht, mit Keynote, mit irgendwelchen Online-Sachen.
LaTeX.
Mit LaTeX ist so die für die Freaks. Oder wir hatten auch so einen Professor hier an der Hochschule, der immer so Excel-Dateien hatte und da irgendwie seine Präsentation drin war. Und er hat gesagt, die ist irgendwie, die war dann nur so 300 Kilobyte groß, 100 Seiten oder so, keine Ahnung. Der fand das irgendwie ganz cool. Konnte natürlich auch kein anderer angucken, außer er dann.
Ah, ja.
Aber hat auch geklappt und mit PDF kann man ja eigentlich auch relativ gut präsentieren und irgendwie alles, was Vollbild machen kann. Aber man könnte vielleicht schon sagen, dass die ein oder andere Software einem dabei hilft, die Sachen vielleicht vom Design her schöner, ja, vom Design kann man nicht sagen, aber von der Aufmache vielleicht doch noch ein bisschen aufzuhübschen oder so. Ja.
Ja.
Muss man aber nicht, ja.
Was muss man schon? Also außer sterben vielleicht.
Ich habe schon gute Präsentationen gesehen, die gar keine Präsentation hat. Also wo nur so Start dran stand oder so.
Start.
Und dann hat er was geredet. Geht auch.
Ah ja, also eher eine Improvisation dann.
Nö, ich meine, du kannst ja schon Gedanken machen, was du sagst, aber halt ohne begleitende, wechselnde Bilder.
Oh Gott. Das würde doch heutzutage überhaupt niemand mehr annehmen, oder?
Kommt eben drauf an. Also wenn der jemand Barack Obama, ja, hat jetzt auch.
Okay.
Mein guter hält dann eine Rede. Das ist ja auch noch mal was anderes als eine Präsentation. Aber ich glaube, es kommt auf den Redner auch an oder auf den Präsentator. Ja.
Also ich stelle mir gerade vor, die ganzen Vorlesungen, die wir so hatten in der Zeit, wo irgendjemand mal keine Präsentation gehabt hat oder nichts, ja, Bildliches an der Wand, war schon irgendwie schon ist mir nicht positiv in Erinnerung geblieben, sagen wir so.
Das machen meistens eigentlich nur Leute, die dann auch das bewusst so machen.
Mhm. Aber klar, es liegt natürlich am Präsentator dann.
Ja.
Jetzt wird uns hier Musik im Hintergrund eingespielt. Auch ganz nett.
Ja, also, es hat so einen coolen Hintergrund-Soundklang. Ist auch Open Source jetzt, hoffentlich. Wenn der jetzt so ein rechtes Lied spielt,
kriegt man Probleme. Weiß ich jetzt gar nicht, wie das ist, wenn es fast unhörbar im Hintergrund ist. Also vorhin hat jemand Titelmelodie von Pirates of the Caribbean gespielt. Fand ich auch ganz lustig.
Oh, jetzt hat er sich aber verspielt hier.
Ja, das ist hier zum
Üben. Der weiß gar nicht, dass er im Radio kommt.
Nee, das weiß er nicht. Also zur Erklärung, hier ist nicht unweit von uns, ist ein Klavier. Und das Studio ist leider nicht, warum auch immer, schallisoliert. Deswegen hört man zum Beispiel auch, dass hier gerade neben uns aufgeräumt wird. Das ist ein bisschen blöd, weil die anderen zwei Räume, die wir hier noch haben, schallisoliert sind.
Das also ist, die, wo man eigentlich dann nicht Aufnahmen macht.
Genau, da wo man keine Aufnahmen macht, sind ist, schallisoliert. Aber das
da hat jemand richtig gut nachgedacht.
Ja, das, ich denke, also das war ja hier als erstes gebaut worden und da hat einfach, ja, da hat man wahrscheinlich gespart oder so. Der gedacht, Vorteil ist natürlich,
dass, leise, man diese, die
dass man die Fenster hier aufmachen kann und ja, warum auch immer.
Ja, das wäre eigentlich ganz nett, wenn man das mal wirklich mit einbeziehen würde.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Kommentar von Kay.
Ja.
Er hat noch gesagt, zum Format der Sendung, er findet diese kleinen Gesprächsrunden auch sehr gut oder sehr angenehm. Er würde eher auf Musik verzichten, deswegen machen wir das heute doch glatt mal. Ich habe zwar ein paar Musikstücke rausgesucht, aber es ist, wenn wir die Zeit auch so rumkriegen, dann machen wir es auch mal ohne. Okay. Und meistens ist die sowieso nicht sein Geschmack. Ja, dann, tja, klar, da ist schwierig, immer den Geschmack zu treffen.
Das stimmt. Aber der Gedanke, diese Open-Source-Künstler auch so ein bisschen zu unterstützen, wenn sie ab und zu mal rein gestreut haben, ist auch nicht schlecht.
Ja. Ansonsten würde ich nochmal diesen Free-Music-Podcast empfehlen, wer denn halt wirklich nur freie Musik hören will. Also es ist immer so ein bisschen so ein...
Ja. Können wir uns ja mal überlegen.
Genau, jetzt würde ich sagen, so ein Trade-off, jetzt fällt mir schon wieder das deutsche Wort nicht ein. Ist schon schlimm. Ja, dieses Abwägen halt, ob man nur Musik spielt und die Künstler... Im Chat wird gerade gesagt, ich will Musik. Tja, jetzt.
Im Chat sagt auch immer nur einer was. Die anderen sollen sich doch auch mal
melden. Ja, da sind eigentlich sehr viele Leute im Chat. Also ihr könnt wirklich in den Chat kommen, irc.freeman.net, Raute Radio Tux. Ihr könnt hier theoretisch auch anrufen und uns aus der Fassung bringen unter 0711 89232620. Also 0711 für Stuttgart, 89232620. Einfach, weil ich das schon ewig lang nicht mehr gesagt habe, sage ich das doch jetzt mal wieder zwischendurch. Könnt ihr einfach tun und was weiß ich, Kritik, Infos, Feedback, bla, irgendwas zum Thema, wo wir gerade sind, reden. Außerdem nochmal zurück zu dem Feedback. Kay hat gesagt, wir sollten uns einen Themenschwerpunkt suchen. Da sollten wir uns dann aber auch ein bisschen mehr einarbeiten.
Mhm. Ja, hat er recht.
Hat er recht, ja. Und ja, Softmaker kam in der aktuellen Sendung nicht besonders gut weg. Ein wenig mehr Einarbeitung wäre sicher nicht schlecht gewesen. Ich weiß nicht, also kam die wirklich so schlecht weg? Hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben das relativ gut beleuchtet. Also es waren halt einige Kritikpunkte, die mich gestört haben. Im Endeffekt war das Fazit, wenn man irgendwas braucht, was wesentlich schneller und kleiner ist als OpenOffice, dann bitte. Ist allerdings, kostet natürlich Geld und fügt sich nicht so schön in die Oberfläche ein. Und im Ganzen. Andere Sachen kann man nachhören, was wir gesagt haben.
Genau.
Ich fand das eigentlich okay, aber gut. Kay meinte jetzt nicht so. Jedenfalls danke für das Feedback. Musik läuft jetzt die ganze Zeit im Hintergrund, ist auch mal was Neues. Und wir verzichten mal heute über diese, auf die Musik.
Genau.
Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe mir noch iPhone 2.2 aufgeschrieben. Müssen wir darüber wirklich reden?
Du wolltest es. Also,
ich wollte es.
Du kannst ja mal kurz deine Kurzerfahrung schildern. Was ist jetzt eindeutig besser und vielleicht wo hängt es auch noch? Und dann gehen wir gleich weiter.
Okay, also ich habe natürlich nicht gleich am Freitag geupdatet, sondern erst ein paar Tage später, als dann die Sache mit dem Jailbreak auch da war. Das ist bei mir immer sowas. Da hatte ich auch eine Applikation, apt Backup, und habe gedacht, super, das probiere ich jetzt mal, weil die hat versprochen, ich mache das mit meinem iTunes, backup ich das. Und wenn ich den Restore mache und wieder dieses apt Backup einspiele, dann kann der alle meine Applikationen, die ich im Jailbreak halt installiert habe, gleich in einem Rutsch neu installieren. Ist ja so, der überschreibt, also wenn ich die neue Software drauf spiele, die iPhone-Software, Firmware, dann wird natürlich alles überschrieben und der Jailbreak ist ja erstmal weg und die ganzen Applikationen muss man sich hinterher neu saugen. Und ja, mit der Software sollte das relativ einfach gehen und ich habe darauf vertraut, habe gedacht, ja, ich kopiere mir jetzt nicht meine ganze Root-Partition und sowas. Habe das also mal gemacht und das ist natürlich gleich mal schief gegangen.
Okay.
Ja. Das war so das Negativerlebnis. Der positive Teil davon ist, dass ich mal wieder alle Applikationen durchgegangen bin und geguckt habe, was brauche ich eigentlich und was brauche ich nicht. Und vielleicht ist es ja auch mal ganz gut. Hat allerdings dann natürlich mehr Zeit gebraucht, als wenn das diese eine Applikation alles gleich gemacht hätte. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel einen M-Player drauf. ScumVM ist immer noch drauf. Ja, so ein paar Sachen. TuneWiki. Also für die Leute, die einen Jailbreak haben. Das Einzige, was ich wirklich genial finde an der neuen Software, dass man jetzt endlich auch die Podcasts über iTunes runterladen kann, also auf dem Gerät direkt. Vorher mit war
Beschränkung.
Ja, das ist, aber da gibt's ja auch. Ja, lalala. Sage ich jetzt vielleicht mal eher nicht. Nicht, dass noch Apple vorbeikommt. Also da kann man auch was machen. Aber
darf man das nicht sagen?
Ja.
Ich meine, ja gut.
Wie
ich glaube, die bei Bits und so haben es auch gesagt.
Ist auch völlig egal. Selbst ein offenes WLAN findet man ja heutzutage überall. Und oder man baut eine VPN-Verbindung auf oder sowas. Da gibt's wohl Möglichkeiten, das zu umgehen. Auf jeden Fall ist es einfach genial, dass ich das jetzt auf meinem iPod laden kann. Weil vorher war das immer so, boah, ich bin jetzt 3 Tage unterwegs und ich habe halt kein Mac mit einem iTunes oder kein Windows mit einem iTunes drauf, was ich halt mit mir rumschleppe. Ich habe es leider noch nicht hingekriegt, dass mein iPhone mal mit dem Amarok synkt. Ich bin da einfach noch immer noch nicht richtig zugekommen. Und deswegen kann ich dann halt ein paar Tage lang keine neuen Podcasts ziehen und das ist dann halt schon ätzend. Also 3 Tage ohne neue Podcasts. Du glaubst gar nicht, wie quälend das ist. Und von daher, das ist das absolute Feature, das absolute Highlight. Und ich habe in unseren Statistiken von Radio Tux auch schon gesehen, dass einige Leute jetzt mit dem iPhone 2, also mit der einen neuen iPhone-Firmware drauf zugreifen. Also nicht nur ich, sondern auch noch andere Leute, die unseren Podcast hier über das neue iPhone ziehen. Selbst über den iPod.
Bei dieser Disco, mich nervt dann immer diese ganze Beschränkung da bei diesem Online-Internet.
Ja, das ist
alles zum Kotzen.
Nervt mich auch. Also
da immer Datenmasse und so. Die sollen lieber mal schleunigst irgendwie ein paar Sendemasten aufstellen oder ein paar irgendwie neue Techniken, keine Ahnung.
Ja, oder
dass das mal ein bisschen Speed kriegt und einfach mal alles Flatrate ist und.
Ja, und ich meine, bei T-Mobile ist es ja auch so, je mehr du bezahlst, umso mehr. Also die drosseln würden ja deine Geschwindigkeit dann irgendwann drosseln. Mhm. Und ich meine, ja, okay, finde ich okay, ja. Dann sollen sie drosseln, aber ich will nicht vom Gerät beschränkt werden, dass ich halt nicht mehr als 10 Megabyte laden darf. Zumal, wenn ich streame, ist es nicht beschränkt. Das ist auch so ein bisschen blödsinnig. Mhm. Naja, also ich hoffe mal, dass diese Beschränkung noch irgendwann fällt. Ansonsten muss man sich da andere Lösungen überlegen.
Vielleicht gibt es ein kleines App dann dazu.
Ja, also bei gejailbreakten iPhones gibt es da was. Ja.
Okay.
Da gibt es was und tja, zur Not kommt man schon irgendwie damit klar. Gnocchi hat im Chat noch gesagt, ich hätte mal CarOffice testen sollen. Ja, ich meine, Teile benutze ich von CarOffice immer. Zum Beispiel Kivio, die Flussdiagramm-Sache. Die benutze ich von CarOffice ständig. Genial, tolles Tool.
Flussdiagramme.
Ja, weißt du nicht, was Flussdiagramme sind? Ja,
doch, ich denke schon.
Okay, ansonsten für die Informatiker.
Aber nur dafür.
Ja, also was ich halt damit jetzt gemacht habe, also ich schreibe gerade meine Bachelor-Thesis, deswegen auch gerade viel Stress und so, noch 2 Wochen und dann muss ich fertig sein, mindestens noch, 30 Seiten, besser 60. Okay. Und da habe ich so ein Netzwerkdiagramm gemalt, also auch sowas kann man damit machen.
Ja, da habe ich, aber da gibt es ein ganz cooles neues Open Source, oder neu, weiß nicht, ob das neu ist, auf jeden Fall neu für Mac-Benutzer, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich es finde, das ist irgendein Mindmap-Dingens. Aber
Mindmapping ist ja was anderes als Flussdiagramm.
Ja, aber das kann auch sowas.
Ah ja.
Und
für Mindmapping benutze ich entweder Yum, also View Your Mind, oder Cadizard. Wird aber, Cadizet wird, glaube ich, nicht weiterentwickelt, heißt jetzt irgendwie anders. Müsste man mal nachgucken. Da gibt es jetzt was Neues, Semantik, glaube ich, heißt es. Das könnte man sich auch mal angucken. Also die zwei kann ich als Mindmapping-Tools empfehlen.
Ja, also ich finde es jetzt gerade nicht, wo immer auch ich das hin habe hier, aber das ist, es schien mir so ein richtig großes, fettes Programm zu sein. Ich schaue mal noch und wenn ich es noch finde und das eine Erwähnung wert ist, dann sage ich es.
Ansonsten, K-Office startet natürlich auch wesentlich schneller als ein Open Office. Aber ich habe mich an Open Office irgendwie gewöhnt. Das ist wie so oft eine Frage der Gewöhnung. Und der Vorteil von Open Office oder von K-Office ist natürlich, dass es jetzt mit der Portierung nach Windows und nach Mac auch überall läuft. Also wusstest du, ne? Die KDE-Sachen kann man mittlerweile.
Glaube ich irgendwie.
Da gab's auch letztens wieder eine neue Version. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das mal auszuprobieren, wie gut es jetzt funktioniert oder noch nicht. Die haben so ein bisschen, sind ein bisschen zu wenige Entwickler dort.
Okay.
Also
ich habe eh genug Office-Programme jetzt.
Ja, nee, reicht. Da geht's um alle KDE-Programme einfach, die da laufen.
Okay, also,
ja, das so ist von Messaging-Tool, gut, da kannst du Adium nehmen, bis
mal gucken,
schöne Spiele und alles Mögliche.
Was heißt so Linux, wie heißt der, Tux Games und so.
Tux Racer.
Tux. Ja, da gibt's verschiedene Sachen, glaube ich, mit dem Tux.
Ja.
Gibt's auch immer eine Mac-Version eigentlich.
Ja. Klar, ist ja auch kein Problem, also die meisten Sachen.
Ja, aber vielleicht gibt es ja eine schöne App, die man jetzt dann damit benutzen kann. Habe ich aber auch noch nicht geguckt. Ja.
Ja, also da tun zumindest einige Spiele und alles Mögliche tut jetzt. Also mehr auf nachdem dieser Portierung. Beziehungsweise eigentlich sollten irgendwann mal alle KDE-Programme auf einem Mac tun. Dann könnte ich mir sogar überlegen, auf dem Mac komplett umzusteigen. Naja, fast. Alles andere kann man sich ja noch über Fink oder Macports oder sowas besorgen. Also da geht ja schon eine Menge auch auf einem, damit man auch einen Mac benutzbar machen kann, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch. Da fehlen schon einige Tools.
Ja, du kannst ja irgendwie Parallels und Linux draufhauen.
Ja, oder ein Bootcamp installieren.
Oder so.
Ja, dann kaufe ich einfach einen Mac nur wegen dem schicken Aussehen.
Und wegen dem Apfel natürlich auch. Ja.
Wegen dem Apfel.
An apple a day keeps the doctor.
Aha.
Oder so ähnlich.
Mhm. Es ist mittlerweile krass, wie viele Leute hier, also ich sehe hier draußen, sehe ich auch jemanden mit Mac stehen. Dann habe ich heute im Convergent Media Center, habe ich auch zwei Leute mit den neuen MacBooks schon rumlaufen sehen, also die mit dem schwarzen Rand.
Die haben es halt, muss man wirklich sagen.
Also hallo, weißt du, wie viele Leute ich mittlerweile mit den neuen MacBooks hier rumlaufen sehe? Auch morgens in der Vorlesung sitzen zwei, wo ich echt denke, hallo Leute, ich will auch eins, gib mir ab.
Man hat ja so ich bin halt damit aufgewachsen, ja, mit dem Mac. Ich habe auch nie Windows gehabt oder Linux oder was auch immer. Und war ich immer ganz zufrieden. Und man muss aber so langsam.
Gar nichts anderes.
Nehmen, und dann hat man immer gesagt, so hier, das ist eigentlich ganz toll. Und dann so, was ist das eigentlich? Ja, und dann so, ach so, Und jetzt haben die langsam so viele Leute, dass man eigentlich eher so sagen muss, alle, nimmt wieder was anderes, ja. Sonst sehr langweilig. Ja, haben sie alles. Alle Macs.
Dann wäre es halt zumindest nur vom Aussehen her und du hast ein Linux drauflaufen, das wäre ja dann auch okay. Dann kannst du wenigstens sagen, ja. Ist nur wegen dem Aussehen, das richtige Betriebssystem läuft schon drauf.
Ja. Also ich wollte das Betriebssystem auch nicht missen.
Ja, die Frage der Gewöhnung.
Es ist
eine Frage der Gewöhnung, ganz klar.
Auf jeden Fall.
Und wenn die ganzen Leute sich mal aktiv entscheiden müssten, würde keiner der Leute Windows Vista nehmen. Also ich habe heute auch schon wieder zigtausend Leute über Vista fluchen hören. Also zigtausend ist übertrieben, aber zwei Leute auf jeden Fall, weil der Rechner mal wieder nicht das getan hat, was er tun sollte. Und das ist sowas von anstrengend, wenn du dich mit deinem Rechner mit so sinnlos Aufgaben ständig aufhältst, weil er nicht das tut, was du von ihm erwartest. Ja, wenn du hier klickst, da klickst und in fünf Fällen passieren fünf unterschiedliche Sachen und ich kann einfach nicht verstehen, dass sich Leute tatsächlich aktiv für Vista entscheiden würden. Wenn das da drauf wäre, also wenn es da nicht drauf wäre, kein Mensch würde das nehmen. Überhaupt niemand. Ich kenne keinen, der sagt, wisst ihr, sowas von geil, sowas von klasse, sieht gut aus, funktioniert prima, all meine Wünsche erfüllt. Keiner.
Ja gut, das sagt aber auch keiner bei Linux und keiner bei Mac.
Naja, vielleicht nicht alle Wünsche, aber die Leute, die das
benutzen, also ich habe schon jetzt mal welche
gehört. Die sind wenigstens glücklich. Nein, die sind wenigstens glücklich, die das benutzen.
Ja, aber ich habe auch schon den einen oder anderen jetzt mal gehört, der hat gesagt, ich habe es drauf, ich bin eigentlich ganz zufrieden und so schlecht, wie es immer getan ist, auch nicht, aber ich weiß es nicht zu beurteilen.
Bei mir gehen halt ziemlich viele Leute entlang, die sich hier und dort mit dem System rumquälen müssen, also in diesem Convergent Media Center. Kann man ja auch mal angucken. Seite dazu ist redaktionzukunft.de und die ganze IT-Infrastruktur, das ist meine Bachelor-Thesis. Ja, und da sind halt Vista, die Clients sind halt Vista. Und was ich damit für Probleme habe, das glaubst du alles nicht. Und die Leute, die Vista auf ihrem Laptop haben, die können A, nicht damit umgehen. B, es ist echt so, das Ding macht in... Wenn du eine normale Sache fünfmal wiederholst, fünf unterschiedliche Dinge. Und das Ding in ein WLAN zu kriegen, ist die Hölle. Es ist die Hölle. Die ganzen Netzwerkeinstellungen ist die Hölle. Wenn du an einen Mac oder an Linux was ansteckst, tut es ja sofort, ne? Das holt sich die IP-Adresse, zack, funktioniert. Mach das mal bei einem Vista. Du brauchst mindestens 2 bis 3 Minuten, von Ansteckenkabel bis, was ist das für ein Netz? Ich schwinge mich auf dieses Netz ein. Oh, da ist ein DHCP-Server. Ich frage diesen DHCP-Server ganz langsam und nicht zu schnell. Oh, kann man über dieses Netz, was ich jetzt habe, eventuell auch, also ich habe ja eine Verbindung hergestellt. Oh, vielleicht kann ich auch ein Internet erreichen. Finde ich denn einen DNS-Server? Oh, ich habe gemerkt, es gibt hier tatsächlich Internet. Es ist krank. Es ist echt krank. Bist du auf diesem, also du hast unten in der Startleiste da dieses Icon, was dir dann anzeigt, dass du erstmal die Verbindung hergestellt hast, und irgendwann kommt dann diese Weltkugel und du kannst nicht mehr abschätzen, warum und wann sie kommt und ob sie überhaupt noch kommt, und dann tut es mit dem Internet.
Aber es tut, oder wie?
Es tut. Das ist ja schon. Aber während du das an einem Mac oder einem Linux ansteckst und es tut, bist du echt 2 bis 3 Minuten, kannst du nicht arbeiten.
Anstecken habe ich noch eine gute Erfahrung gemacht. Ich habe so ein ganz altes Grafiktablett, Tevion von Aldi oder irgend so ein Teil, an Mac angeschlossen, zack, ja, ging. Dachte ich so, wieso? Hast du überhaupt nicht verstanden? Na gut. War jetzt nur so ein kleiner Reinwurf.
Ja.
Habe ich gestern gemacht, die Erfahrung.
Okay.
Einstecken. Hat zwar nichts mit Internet zu tun, aber...
Nee, aber wie gesagt, Vista und Netzwerk, grottenschlecht. Also wer da... entweder bin ich zu dumm oder es ist einfach... Ich kann es einfach keinem empfehlen, sagen wir so. Also die zwei Sachen sind Fakt. Okay.
Ich war gerade nur noch ganz kleiner Rückblick zur Redaktion Zukunft.
Ja.
Die neue Seite ist online,
ja.
Seit wann?
Letzten Freitag.
Ich finde es voll gut.
Ja.
Also ich sag mal so, volle Kanne gut im Gegensatz zu dem, was davor war. Und die neue habe ich jetzt zwar noch nicht durchgetestet und so, aber es macht schon mal einen super Eindruck. Das
ist eine Bachelorarbeit von jemand aus Infodesign.
Und ich glaube, die ist richtig cool.
Ja, die sieht
sehr gut aus. Also auch wenn man sie länger benutzt.
Das Ganze basiert auf Soap und was machen die Radiotux, die neuen Radiotux-Seiten? Ja, Jens, das kannst du auch mal beantworten.
Wir haben ja jetzt einen Plan aufgestellt.
Wir haben einen Plan.
Ja.
Und sie haben einen Plan. Battlestar Galactica. Genau. Also Redaktion Zukunft ist hier so eine Lehrredaktion an der Hochschule. Das ist in diesem Convergent Media Center und da gibt es jetzt die neue Seite. Das sieht alles ganz, ganz schick aus. Und was die Studenten da so machen, das kriege ich halt jeden Tag hier mit. Und wie gesagt, wenn es irgendwann was mit Vista ist, schlage ich schon jedes Mal die Hände über den Kopf zusammen und sage, Leute, schmeißt das Ding weg, holt was anderes. Kann man zwar denen nicht so drastisch sagen, aber sagen manche von sich aus auch schon. Gibt zwar immer ab und zu mal welche, die kommen damit gut klar, aber... Ja, lassen wir dieses scheiß Vista-Thema, es geht einfach nicht mehr. Genau. Anderes Thema.
Ja, Wir haben eigentlich noch überhaupt kein Thema gemacht von denen, die wir machen wollten.
Doch, doch, oder? Wir haben, wir haben iPhone.
Gefeiert und iPhone und Feedback schon.
Genau, weg. Weil zu iPhone muss ich jetzt nicht. Sind wir auch relativ schnell wieder abgekommen. Ich bin eigentlich nicht dazu. Aber ich wollte ja auch nur sagen, dass das mit dem Podcast geil ist. Und den Rest könnt ihr, wenn ihr iPhones habt, garantiert auch auf allen anderen Blogs und sonst was nachlesen und wie auch immer. Ich finde es jedenfalls mit dem Podcast klasse. Genau. Sollen wir zu diesen komischen Movies, Filmportalen, die du ja eingebracht hast, übergehen?
Ja, gerne. Und zwar, das hat mich veranlasst, da das Thema mal so ein bisschen aufzurollen, nachdem MSN, jetzt kam jetzt gerade und Windows auf MSN, movies.msn.de
ja,
aufgesetzt hat, kann man sagen. Ich gehe auch gerade mal nochmal drauf, damit ich da hier...
Ja, da gibt es 100 Movies zum Kosten... Filme, heißt die Dinge, glaube
ich. Genau, Filme.
Zum kostenlosen Runterladen. Zum
kostenlosen Anschauen. Und ich habe die News gelesen und dachte, es hört sich schon mal gar nicht schlecht an und habe es getestet und es hat super gleich alles funktioniert. Kein Anmelden, draufklicken, es ging mit Flash, Flash-Player einfach.
Okay.
Also soweit auch jetzt bei Microsoft hat man eigentlich immer als Mac-User oder als wahrscheinlich Linux-User auch also das Problem, dass eigentlich Linux man nichts benutzen kann, weil irgendwie immer steht, bitte laden Sie die neueste Version des Internet Explorers runter oder haben Sie Windows Media Player und EMR, ja, lauter solche ganzen Sicherheits- und Windows-spezifischen Sachen. Hier habe ich draufgeklickt, es tut, ich habe damals Blade mal angeguckt und ist jetzt glaube ich schon wieder raus, weiß nicht warum, vielleicht wurde es zu oft angeguckt und das lief wunderbar, also kaum Hänger, wenn lag es, glaube ich, nur an meinem WLAN, das ich dann hatte. Die Qualität und Vollbildmodus war auch okay. Kann man natürlich noch verbessern, aber es ist jetzt echt anschaubar, wenn man dann einen Meter oder zwei Meter weiter weg sitzt, um sich das anzuschauen. Das ist echt okay. Und finanziert sich über Werbung. Das sind so kleine Werbeunterbrechungen. Ich glaube, alle... Ich habe mal gelesen, alle 10 Minuten kommt was, aber ich habe ja 2 Stunden geguckt und ich hatte, glaube ich, 4-mal eine Unterbrechung, also es ist nochmal ganz anders. Und die Unterbrechung war aber auch nur in dem Fall jetzt so eine Microsoft interne Werbeclip von 10 Sekunden oder so.
Also ich habe vorhin geguckt und da war Ewi einfach, also Stromanbieterzeug.
Okay, da haben sie jetzt schon jemand gekriegt, der bezahlt.
Ja, und ich bin halt mal durch einen Film durchgeskippt, aber jedes Mal, wenn du auf eine andere, also stell mal vor, der Stream bricht jetzt irgendwo bei 3/4 des Films ab. Ehe du da hinkommst, musst du irgendwie nochmal 5-mal Werbung gucken oder so, also es war nicht ganz so viel 2-mal, aber es ist auch schon 2-mal zu viel, weil erstens, wenn du draufklickst, kommt ja gleich Werbung und wenn du dann an die Stelle springen willst, kommt auch Werbung von daher. Und es tut auf Linux nicht.
Echt?
Also ich habe es ausprobiert, es tat nicht. Ich war schon begeistert, dass es im Firefox hier auf einem Windows tut und habe dann gleich mal, versuche ich jetzt mal mit Linux, tut nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr im Chat ja irgendwie nochmal andere Erfahrungen. Vielleicht tut es auch nur unter meinem Firefox mit dem mit dem Flash-Player nicht. Auf jeden Fall ist mal wieder eine komplette Fehlentwicklung, wenn es nicht tut.
Okay, also ich war also echt glücklich, dass funktioniert hat. Es gab wohl mal Probleme, dass der Server überlastet war. Da ging dann gar nichts, das lag aber eher da dran. Am Anfang haben es wahrscheinlich alle mal angetestet. Ich finde jetzt die Filmauswahl, das sind natürlich alles solche Ladenhüter oder solche, die halt schon alt sind. Aber nichtsdestotrotz, man kann jetzt endlich in Deutschland mal Filme mit Werbeunterbrechungen für keine Anmeldung, kein Installieren von irgendwelchen Teilen, nichts an irgendeiner Box kaufen oder so, echt anschauen. Und das finde ich schon mal gut. Und es sind 100 Filme, da sind ein paar schlechte und ein paar eigentlich ganz gute dabei. Und da wird der eine oder andere schon mal ein Filmchen finden, den er angucken kann. Und ich finde, die Werbeunterbrechung jetzt ist deutlich weniger, als wenn du es auf RTL oder bei den privaten Sendern anschaust. Insofern finde ich es jetzt nicht schlecht. Also es wird öfter unterbrochen, aber kürzer. Und ich glaube, unterm Schnitt ist es weniger. Es kann sich natürlich noch ändern, wenn dann mehr einsteigen oder so. Momentan kann man sagen, also ich war eigentlich recht zufrieden, habe gedacht, yo, jetzt geht's schon mal wieder einen Schritt voran.
Bei den Filmen. Die Blockbuster hier wie Blade oder so steht, kann man zum Beispiel nicht im Vollbildmodus gucken. Also
war, der habe ich Vollbild angeschaut.
Echt?
Am dritten Tag.
Also,
Wahrscheinlich haben die Taste nicht gefunden. Also, keine Ahnung. Also ich war echt zufrieden damit und ich kann jedem mal das empfehlen, anzutesten, weil es echt entspannt. Man kann echt einfach mal einen Film anschauen. Legalerweise muss ich dann kurz zwischendurch Werbung anschauen, aber es ist nicht schlimm. Also ich fand es echt nicht schlimm. Und wird vielleicht irgendwann eine Alternative geben, dass man dann auch da statt, wenn man keine Werbung will, ein paar Euro zahlen kann dafür.
Kommen wir auch schon. Mach ich ja eher mit, also wenn es dann, weißt du, wenn so ein Film 99 Cent kosten würde oder so, wäre ich echt der Letzte, der ein Problem damit hat, 99 Cent zu zahlen, wenn ich das in guter Qualität krieg und ohne Werbung.
Wir wollen ja noch so die anderen Sachen auch kurz mal ansprechen, die es so gibt in Deutschland. Also
für dich jetzt einen Daumen hoch, ja?
Ich würde, also bei dem MSN momentan, also Stand jetzt, ja. Also es gibt nämlich nichts, also ich finde nichts anderes Vergleichbares. Und deswegen würde ich sagen, Daumen hoch bei MSN Movies.
Okay. Ja,
die Auswahl ist noch nicht der Haupt und man kann auch noch viel besser machen, aber es gibt keinen anderen, der es noch besser macht als die gerade im Moment.
Also ich habe jetzt auch keinen anderen gefunden, aber ja, es sind nur 100 Filme, wenn sie tatsächlich irgendwo den Vollbildmodus verbieten und wenn es noch nicht mal auf Linux tut, und wer weiß, was da für Daten übertragen werden, das müsste man jetzt auch nochmal gucken, was für Cookies der da ablegt und Microsoft, hui, vorsichtig.
Ja, das kannst du ja mal jetzt die Woche testen und nächstes Mal dann nochmal von der Seite
aus. Hat es im Chat jetzt mal kurz jemand probiert, ob es auf seinem Linux tut oder sowas? Vielleicht, tat es ja nur bei mir nicht. Nee, sieht nicht so aus. Also ich bin jetzt nicht so fennig von. Ich zeig dir nachher mal auch Portale, wo man Sachen umsonst kriegt oder so. Ist aber eine nette Idee, das auf jeden Fall mit dem Flash zu machen und die Sachen auch in einer relativ guten Qualität anzubieten. Und wenn man das im Vollbild angucken und gestreamt, ich meine, heutzutage hat ja jeder schnelles Internet.
Also ich fand die Qualität gerade auch im Vollbildmodus echt akzeptabel.
Okay.
Also für jetzt
Streaming. Da gibt es nur Filme in Deutsch. Du hast also keine zweite Tonspur. Du kannst nicht sagen, ich will den Film gerne in Englisch gucken, ich will ihn gerne in Deutsch
gucken. Habe ich nicht gesehen. Ich denke mal, das sind Filme auf Deutsch.
Was natürlich auch schade ist. Also
es sind jetzt erstmal auch ältere Filme, weil die neuen werden sie noch nicht kriegen. Mhm. Es ist aber trotzdem ein Anstoß, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und da bin ich erfreut drüber. Weil jetzt schauen wir uns mal die anderen Sachen an. Es gab jetzt auch noch eine News, die ist noch gar nicht so alt. Wer weiß, wie alt. Genau, aber Videobuster will eine Set-Top-Box zur Verfügung stellen, über die man dann auf seinem Fernsehgerät die Videos ausleihen kann. Mhm. Blockbusters, wohl einer der größten Videoverleiher weltweit, hauptsächlich in Amerika ist ansässig. Die haben eine Set-Top-Box auch im November 2008, glaube ich, rausgebracht oder da diesen Service gestartet. Und Two Wire Media Point heißt die Set-Top-Box und die bekommt man gratis dazu, wenn man 25 Filme zum Preis von $3.96 vorab kauft. Und das ist unterm Strich jetzt auch schon mal günstiger, als es vielleicht andere Anbieter anbieten. Also in Amerika gibt es noch Netflix und sowas. Und da kann man vielleicht hoffen, dass diese Entwicklung jetzt doch nach Deutschland rüberschwappt. Gerade wenn Videobuster da vorlegt, werden also andere Videotheken wie Empire Video oder so, denke ich, danach legen. Das Problem ist dann, wenn jeder so eine Insellösung hat, ja, mit seiner eigenen Set-Top-Box. Auf dieser, was ich jetzt gerade gesagt habe, Set-Top-Box läuft Linux drauf, das dürfte dir dann gefallen.
Naja, wenn das Zeug wieder mit DRM und so ist, dann gefällt es mir auch wieder nicht.
Ja, das weiß man jetzt noch nicht so genau, aber ist wahrscheinlich von auszugehen, weil die Filmstudios, da, ich glaube, die sind so das größte Problem, die da die ganze Entwicklung ein bisschen blockieren, indem die nicht die Inhalte zur Verfügung stellen.
Ja,
also in Deutschland gibt es ja jetzt auch schon einen, der das schon, ich glaube, ja, mit am längsten am Markt ist, beziehungsweise das Into Movies, vielleicht auch schon früher da war, jetzt anscheinend ja wieder weg, ist MaxDome. Und da kannst du jetzt mal deine Erfahrungen sagen, die du jetzt ja seit ein paar Tagen gemacht hast.
Ja, also ich habe das, weil es bei meinem DSL-Vertrag dabei war, habe ich das jetzt mal ein paar Tage lang getestet. Geht natürlich nur mit Windows, ne? Also Das ist das Problem. Und das immer in der virtuellen Maschine auszuführen, macht das Ganze irgendwie arg langsam.
Also ich konnte es deswegen auch überhaupt nicht testen und finde ich auch echt scheiße.
Ja. Da gibt's sogar in den FAQs, steht doch drin, also wenn sie Mac haben, Pech, es gibt ja Parallels und es gibt ja Bootcamp und so, installieren sie sich doch in Windows, genau, garantiert.
Das ist genau, habe ich auch gelesen. Also echt katastrophal, weil das ist ja echt einfach, jetzt eine Technik bereitzustellen, die einfach mal übergreifend geht.
Und ich hab's auch versucht, mit Wine oder so zum Laufen zu kriegen, war nicht möglich. Also dieses Crossover, das gab's ja kostenlos für einen Mac und für Linux und so. Aber auch damit habe ich es nicht zum Laufen gekriegt. Also das Einzige, was bleibt, ist den Laptop der Freundin zu nehmen, die man noch nicht auf ein richtiges Betriebssystem gekriegt hat. Oder halt eine Virtual Machine zu starten. Mhm. Und ja, dann die Filmauswahl ist halt, okay, Filme gibt's schon einige, zwar auch nicht immer die neuesten, beziehungsweise wenn die neuesten sind, dann muss man sie nochmal extra bezahlen. Das sind auch irgendwie 3,99 € nochmal. Ja, für den Preis kann ich auch in die Videothek gehen.
Ja, also Videothek ist 1 € innerhalb von 5 Stunden. Online-Videotheken. Oder gut, ich meine, jetzt
genau, sowas haben wir auch in der Nähe hier. Da läufst du hin, hast so eine Karte und leist dir einen Film aus, bringst ihn irgendwie 2 Stunden später zurück und bist für 1 € bist du günstiger, ja. Und du hast nochmal frisch Luft geschnappt zwischendurch. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen will. Die haben mir, also ich habe jetzt dieses Premium-Angebot halt einen Monat lang, wo du dann eigentlich alles angucken kannst, außer halt die neuen Sachen. Die kosten dann Geld. Das ist so wunderbar, okay. Ja. Und die meisten Produktionen sind halt Sat.1 ProSieben-Produktionen. Also das ist ja ein Joint Venture von dieses Maxim ist ja ein Joint Venture von ProSieben Sat.1 Media und 1&1. Ich glaube, 1&1 hatte sich da irgendwann mal eingekauft. Und ja, die meisten Filme sind halt diese schlechten.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe mal geguckt, auch gerade mal so das Spielfilmangebot und also so eine, also diese ganzen Arthouse-Filme oder so, die kannst du da vergessen. Ja, da findest du keinen. Oder also ich weiß nicht, ob die in irgendeiner anderen Kategorie drin sind, aber irgendwie habe ich jetzt spontan keinen gefunden. Also wenn, dann sind es irgendwelche moderneren, deutlich auf junges Publikum ausgerichteten Filme. Damit haben sie natürlich irgendwie auch ein Zielgruppenproblem, denke ich.
Tja. Die bieten ja auch so eine Set-Top-Box an, die man sich dann kaufen kann. Das ist so eine AVM-Box, die man dann ins Haus kriegt. Aber ich meine, ich habe nicht mal einen Fernseher zu Hause, also was soll ich mit einer Set-Top-Box? Das ist auch sowas. Ja. Ja, aber hallo, ich bin die Generation, die doch ansprechen wollte, hast du doch gerade gesagt,
oder? Ja, ich bin da voll auf deiner Seite, ja, weil also, ich sag Fernseher. Mir immer, hallo? Dann sagen die mir, ja, die Leute wollen auf ihrem Fernseher die Filme schauen und nicht am Computer.
Ja, ja, die Leute, aber die sind auch in 40 Jahren nicht mehr da.
Ja, also ich denke, ich halte dieses Set-Top-Box System gar nicht für so relevant, wie jetzt eine gute Internetmöglichkeit Filme anzuschauen. Also, und da in die Kerbe schlägt jetzt gerade MSM Movies, ja.
Also ich finde, es ist schon noch nötig. Also es gibt echt viele Leute, die sich dann eher mal sowas hinstellen. Aber wie gesagt, dann muss es halt auch zu einem Preis sein, dass du nicht für die Setup-Box irgendwie 500 € zahlst und dann noch für jeden Film irgendwie 3,99 €. Ja, also dann kann man sich tatsächlich auch dieses, also dann ist mir noch lieber diese DVD-Verleiher, die es ja gibt. Also du hast vorhin auch schon einen von denen gesagt, Blockbuster oder wie hieß der andere?
Videobuster.
Die haben, glaube ich, gerade Amango aufgekauft, was so ein DVD-Versender ist. Den habe ich auch eine Zeit lang ausprobiert und jetzt sind wir gerade bei Love Films, so was bei Amazon gibt. Also die schicken dir halt, je nachdem, was für ein Paket du auswählst, eine DVD zu. Die findest du dann in deinem Briefkasten. Ja. Am Briefkasten kommst du sowieso jeden Tag mal vorbei und kannst sie dann angucken und schickst sie wieder zurück. Wenn die wieder da ist, kriegst du eine neue. Und es ist halt so, dass so, naja, jede Woche halt eine.
Ja, kriegst. Ist eine nette Idee, ich finde es aber trotzdem scheiße. Also, oder was heißt scheiße, ist nicht, ist eine gute Übergangsmöglichkeit, aber auf Zukunftssicht ist es einfach nicht das, worauf es hinauslaufen wird.
Ja.
Und, also Amerika ist da schon deutlich voraus und die haben aber auch eine viel bessere Möglichkeit, Filme zu kaufen oder halt die Möglichkeit, das überhaupt anzubieten, weil jetzt gehen wir mal zum nächsten noch über, das Apple iTunes und den iTunes Store, die haben ja Fernsehshows jetzt hinbekommen zum Verkaufen. Und in Amerika gibt es auch Filme und vor allem Filme zu kaufen und zum Ausleihen. Zwar ist der Preis auch nicht wahnsinnig günstig, aber ich glaube, es fängt aber 2,99 Dollar an. Und das ist dann auch okay. Aber die haben in Deutschland es nicht geschafft, bis jetzt die Filme und die Filmrechte irgendwie dafür zu bekommen.
Aber auch da muss es dann natürlich sein, wenn ich mir was ausleihe, dass ich wenigstens beide Tonspuren habe, also die englische und die deutsche. Weil das ist halt auch so bei diesem Maxdome, dass so zwar ein paar Filme, also die meisten gibt es nur in Deutsch und ganz, ganz wenige schlechte Filme gibt es auch in der Originalfassung und die kosten dann auch nochmal extra Geld oder sowas. Also es ist halt auch so, also wenn ich irgendwas anbiete, dann wäre es so auch cool, ja, wenn man da gleich auswählen kann.
Auf jeden Fall.
Anstatt dann auch noch zwei unterschiedliche Versionen anzubieten, das muss doch technisch auch kein Problem sein.
Ich finde auch diese DVD-Extras dann zu haben, ich schaue mir immer Making-ofs an, ja, aus Interesse auch, ja. Und also wenn es quasi einfach so eine Art Online-DVD wird in Zukunft, dann ist das bestimmt der richtige Weg und da gehören auch die anderen Spuren drauf. Jetzt wird es aber wahrscheinlich erstmal so kommen, dass es überhaupt erstmal Filme gibt und die werden nur auf Deutsch, nur einfach und ohne Zusätze sein. Und wenn dann immer ein kleiner Markt entstanden ist, also ein paar Konkurrenten mitspielen, dann wird der eine und der andere sich mit den Features dann wahrscheinlich schon mal versuchen, da Vorteile rauszuschlagen. Aber ja, so richtig ist in Deutschland jetzt noch nicht entbrannt. Also gerade die Möglichkeit, direkt auf dem Computer was anzuschauen. iTunes wurde gesagt, wird bis Ende des Jahres wollen die Rechte da haben. Das könnte ganz interessant sein. Da kannst du dir das dann natürlich auf deinem iPod anschauen oder auf deinem Mac oder auf deinem PC oder Linux. Ja, ja. Linux weiß ich nicht.
Nee,
geht nicht. Gell?
Also bei iTunes nicht. Nee, da gibt ja kein iTunes. Ja, also du kannst mit Wine zwar eins machen, aber okay, noch nicht das Allerneueste immer. Also ich habe, glaube ich, ein iTunes 6 oder ein iTunes 7 oder so, habe ich, glaube ich, in Wine emuliert zu laufen gekriegt, aber halt kein neues.
Okay. Und die haben auch noch die Apple TV, mit dem man das quasi auch an seinen Fernseher dann anschließen könnte. Also die haben so eine ganz gute Infrastruktur, wenn man jetzt mal von Linux absieht. Aber die haben also noch nicht die Möglichkeit bekommen, von den Studios die Filme irgendwie anzubieten. Und man wird sehen. Also HD-Filme haben die dann auch schon mal angeboten. Das wäre der nächste Schritt. Ja. Also das ist quasi auch ein Muss, dass man echt eine Top-Qualität anschauen kann. Und dann gibt es noch Videoload, fällt mir jetzt gerade ein. Und T-Home. Ja, also T-Home ist ja quasi kommt der Receiver oder Set-Top-Box mit, die auf Videoload mehr oder weniger zugreift. Aber auch Videoload ist für Mac und für Linux wahrscheinlich nicht möglich, da was anzuschauen.
Nee, ich glaube nicht.
Und auch der Preis, also 3,99 € ist irgendwie einfach das Vierfache zu teuer. Und man kann nur hoffen, dass es da irgendwie jetzt ein bisschen vorangeht und die Entwicklung da von Amerika rüberkommt.
Ja, dann bleibt es abzuwarten.
Ja. Sonst, es gibt noch, die jetzt ein bisschen entfernt ist, wo man natürlich auch Filme auf seinem Computer anschauen kann, ist, indem man sich das Fernsehprogramm, zumindest der öffentlich-rechtlichen und ein paar andere weiter private Sender holen kann über Zatto. Da ist die Frage, ob es das auch in der Linux-Version gibt.
Sagt mir jetzt nichts, habe ich noch nicht angeguckt. Also das ist dieses Peer-to-Peer-Zeug, oder?
Ja, genau. Aber also mittlerweile mit einer recht guten Auswahl und einer echt okayen Qualität, die schwankt ab und zu mal ein bisschen, aber da kann man natürlich dann auch mal Tatort oder irgendwas anschauen.
Also der Chat sagt gerade, gibt es für Linux? Von daher.
Ah ja, das ist schon mal sehr gut. Also das ist eigentlich echt auch ein ganz gutes Tool und ich, also wer noch fehlt, sind eigentlich nur die großen privaten Sender, RTL-Gruppe und Sat1 ProSieben. Dann gibt es da noch eine ähnliche Variante, die eher auf die englischsprachigen Fernsehsender zurückgreift, das Live Station. ist ähnlich wie Zattoo, nur kann man dann da sowas wie Euronews und Bloomberg und BBC und sowas anschauen. Auch in Deutschland. Also nicht alles, aber gibt's schon ein bisschen was zum Anschauen. Ja, und es ist, dann hört's irgendwie auf, glaube ich, so mit den Sachen, wie man auf seinem PC irgendwie Sachen anschauen kann.
Na, dann gibt's ja noch von den öffentlichen Rechtlichen, die du gerade angesprochen hast, jeweils die Mediathek.
Ja,
das also stimmt. Gerade die ZDF-Mediathek kann ich wärmstens empfehlen. Nicht nur, dass die ja über VLC auch Sachen abspielen. Also wer den VLC drauf hat, kann da das machen und funktioniert. Oder wer einen Mac hat, kann es über QuickTime gucken. Und dann gibt's, glaube ich, Windows-Sachen gibt's auch noch. Hoffentlich bieten sie immer alles an. Bei manchen Sachen habe ich schon gesehen, dass es nur in irgendeiner Variante kommt. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Aber ich gucke zum Beispiel regelmäßig Neues aus der Anstalt. Gestern Abend habe ich das zum Beispiel wieder geguckt. Und das ist halt auch so der einzige Grund. Ja, kannst du denn ja einfach immer angucken, wann du willst. Und gut, es kam am 25. raus. Ich habe ja keinen Fernseher, wie schon erwähnt. Und von daher habe ich es dann gestern nachgeguckt, angeguckt, abends. Und Neues aus der Anstalt ist einfach genial.
Das ist echt cool. Also ich habe den als Podcast, als Videopodcast über Miro Player.
Ah ja,
okay. Abonniert.
Wo gibt's den?
Miro Player?
Nee, ja gut.
Oder Miro, den Podcast,
ja.
Den findet man da, wenn man so ein Verzeichnis sucht.
Ah ja, okay.
Das also ich zum vielleicht Beispiel auch auf iTunes nicht. Oder so.
Okay, muss ich mal gucken.
Und also das ist auf jeden Fall erstmal eine coole Sendung, aber auch die Mediatheken sind da ganz gut. Auch RTL bietet es ja an und ProSieben und so kann man auch Sachen in der Wiederholung anschauen, meistens eine Woche lang. Aber man muss sagen, das sind halt alles Sendungen und keine Filme und keine Serien. Also eigentlich so diese, ja, also deckt halt nur eine Schiene ab und da auch nicht alles. Also gerade in den Mediatheken ist eigentlich immer nur das Eigenproduzierte, wo sie leicht die Rechte bekommen. Aber sowas wie ein Tatort oder so kann man da nicht anschauen, ja. Warum? Ja, weil sie nicht die Rechte gekauft haben daran. Mhm. Von den Produktionsfirmen. Wird aber vielleicht auch noch kommen oder muss kommen, ja. Von daher ist es auch noch nicht ganz so das, was man sich wünscht, wenn man jetzt gerade auf Filme und vielleicht Serien gehen will. Also die sträuben sich irgendwie, die Sachen übers Internet zu verteilen. Leider. Aber wir haben ja heute auch angerissen, es gibt die ersten Schritte, die da in die richtige Richtung führen, glaube ich.
Tja. Vielleicht schaffen wir die GEZ auch ganz ab und zahlen dann. Also ich zahle eigentlich GEZ nur für Neues aus der Anstalt. Das ist echt so. Ich habe mich zur GEZ angemeldet. Ist ja eine freiwillige Sache, die man da so macht. Und zahlt das eigentlich nur, weil ich die ZDF-Mediathek geil finde und das ist jetzt total bescheiden finde, dass die ja jetzt nicht mehr alles ewig lange ins Internet stellen sollen, dürfen demnächst mit diesem neuen Rundfunkstaatsvertrag. Dann überlege ich mir das nochmal mit dem GZ bezahlen. Aber zurzeit ist es echt so, ich zahle GZ wegen Neues aus der Anstalt. Schade, dass man da nicht mal der GZ sagen kann, eigentlich will ich das Geld für la 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 nicht, sondern nur für Neues aus der Anstalt und so ein paar tolle Podcasts, die er noch macht. Also ich höre zum Beispiel, muss ich jetzt nachgucken, HR2 Kultur der Tag und die in den Presseclub, der sonntags, glaube ich, immer kommt. Also es sind so, ja, WDR5 Presseclub und Hörbar Rust von Radio 1 manchmal noch.
Also ich schaue dann auch öfter mal die Sportsendung und Olympia und also solche Sachen.
Okay.
Oder es gibt schon was, aber man muss auch man muss diese Diskussion ja ein bisschen weiter aufrollen. Also man zahlt ja nicht dafür, dass du dann das aus der Anstalt anschaust, sondern dafür, dass du diese unabhängigen Medien generell und so.
Schon klar.
Aber ich bin da immer auch ein freudiger. Also mach gerne Diskussionen darüber, weil ich auch mal finde, man könnte über Alternativen nachdenken, zumindest mal ein bisschen erörtern, ob es da vielleicht interessante Sachen gibt.
Vielleicht stellen sie es ja doch jetzt irgendwann mal um auf, ja, auf Pauschale nach Haushalt und nicht nach.
Das wird auf jeden Fall umgestellt. Und ich meine auch, das mit der Internet, was die öffentlich-rechtlichen im Internet dürfen, ist noch nicht gegessen. Also das steht zwar jetzt so drin, aber die Diskussion entbrennt immer wieder. Hoffentlich. Und das kann sich auch schnell wieder zurückändern. Hm. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Zumal es in ein paar Jahren gar keine anderen Kanäle mehr gibt und dann stehen die ja doof da. Also ich will in die Diskussion eine Sache noch einwerfen, weil ich sage immer, die sollen sich aber dann auch bitte ganz aus dem kommerziellen Markt raushalten. Also keine Werbung mehr. Dafür auch gerne 1 Euro teurer werden.
Also von mir hast du dann fully ack. Also
ja, aber da gibt es auch viele für und wider, ja. Und das wollen wir jetzt aber eigentlich gar nicht
erkunden. Nee, um Gottes Willen, das bringt auch nur böse Kommentare nachher noch. Das genau. Kann man jetzt auch zu zweit gar nicht abschließend behandeln.
Ich denke auch.
Ja, dann können wir das Thema schließen, oder? Und zum...
Ja.
Ich würde sagen, wir machen...
Also eine kleine Ergänzung, damit wir auch wirklich rund um das Videothema noch beleuchtet haben. Es gibt noch ganz interessante... Videoangebote von Firmen. Zum Beispiel Four Seasons TV. Das ist von Globetrotter und die haben da ein bisschen wie so ein Outdoor-Adventure-Fernsehen etabliert, wo so kleine oder größere Clips kommen zu irgendwelchen Base-Jumpern oder Wandertouren, Exkursionen, keine Ahnung. Solche Sachen kann man auch anschauen. Finde ich eine ganz nette Sache. Oder Mercedes TV, die haben, also das lohnt sich auch mal anzuschauen, so vom Technischen her, haben die jetzt vor einer Woche oder zwei Wochen einen Relaunch gemacht von der Website und von der Technik. Und das ist auch relativ ansprechend aufgezogen. Ist natürlich jetzt rund um Mercedes, ja, muss einen ja nicht interessieren, aber allein wie sie es distributieren, ist ziemlich interessant eigentlich. Gut aufgemacht, kann man mal reinschauen.
Okay.
Ja, jetzt haben wir es.
Jetzt haben wir es. Gut, und dann spielen wir jetzt ganz kurz Musik, weil ich danach, ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt die Telefonnummer mittlerweile habe, danach den Christian aus dem Chat anrufen werde. Und wir hatten ja letztes Mal das Thema, dass sich jemand gewünscht hat, wir sollen hier mal ein paar Linux-Distributionen vorstellen. Und dann reden wir mit ihm mal über eine ganz bestimmte, nämlich Arc Linux. Und ja, das wäre dann die erste Distribution. Fängt man ja bei A an, ist ja ganz klar. Und quatschen wir mal ein bisschen drüber und dann denke ich mal, ist das auch das letzte Thema für heute. Also jetzt kurz Musik. Try It mit All the Same.
Thank you.
Ja, das war Triad mit All the Same. Und bei mir am Telefon ist jetzt Christian aus Hamburg. Moin, moin.
Moin, moin, Ingo.
Und wie gerade schon angekündigt, werden wir ein bisschen über Arch Linux reden.
Arch Linux.
Arch Linux? Oh Gott. Das klingt so wie Arche, milde Bleiche ohne Chlor.
Ja, genau.
Arch Linux, okay. Gut, wieder mal völlig falsch informiert, um Gottes Willen. Ist ja schon Frevel, da hauen mich jetzt bestimmt wieder einige Leute, weil ich das ein paar Mal falsch gesagt habe. Es ist so, wie letztens Sirko die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, als jemand, den Teufel gesagt hat, wo der Demon heißt. Und ich habe gedacht, na mein Gott, das ist halt so.
Ja.
Finde ich jetzt nicht schlimm, andere raufen sich da gleich die Haare.
Ja, also da gibt es Millionen Möglichkeiten, wie man das ausspricht. Also ja, ich sag Arch Linux dazu und naja, passt schon.
Das ist, wie ich, als ich ganz klein und jung war, nicht Gnome gesagt habe, sondern Genome.
Ja, genau.
So, also ich meine, wenn man das noch nie gehört hat in seinem Leben und da gibt's dann, und es kommt irgendwie aus Amerika und es ist irgendwas, irgendwie so eine Desktop-Oberfläche, die heißt Genome. Das haben wir früher alle gesagt. Bis ich dann irgendwo auf irgendeiner Konferenz mal gehört habe, oh, das heißt Gnome. Dann muss ich das natürlich im Freundeskreis alle weitererzählen, dass die alle sagen, das heißt Gnome. Das ist, wenn man es nur liest, woher soll man dann wissen, wie das Teil heißt? Ne?
Genau, also ich musste selbst erstmal nachschlagen und habe mir dann von einem Freund sagen lassen, das heißt Arch Linux. Ich habe dann mal, ich habe es auch vorher ganz anders genannt und 1000 Variationen habe ich davon schon gehört und naja, passt schon.
Okay, dann sag doch erstmal, was das Ganze ist.
Also genau. Also Arch Linux ist eine sogenannte Distribution, die halt sehr minimalistisch ist und die man sich halt als normaler User von klein auf aufbaut. Also es ist so eine ein Rolling Release. Das bedeutet, dass da immer die neuesten Programme eingepflegt werden und ja, ist halt eine ziemlich schöne Distribution, wie ich finde. Also ich fahre selbst damit schon seit 2 Jahren. Und bin sehr zufrieden damit.
Warum bist du darauf gekommen? Oder wie bist du dazu gekommen?
Ja, also ich hatte vorher Ubuntu auf dem Rechner. Und da gab es da mal früher so eine neue Version, 6.10 war das, glaube ich. Und da lief halt einiges mit nicht. Und zur selben Zeit ist mit meinem Parallelboot Windows abgestürzt. Und naja, dann habe ich mir halt vom Freund Arch zeigen lassen und bin dann erstmal total ausgeflippt, weil irgendwie nach der Installation nur eine Konsole da war und sonst nichts. Also wirklich nur der Kernel und 2, 3 Make und GCC war es, glaube ich. Und naja, dann bin ich halt dazu gekommen, dann habe ich das mit ihm eingerichtet und bin halt bei Arch hängen geblieben, weil das halt so unglaublich schnell ist. Ich bin halt dazu gekommen und dabei geblieben, weil Arch eigentlich für mich persönlich so die beste Distribution ist, die ich kenne.
Okay, was setzt du da für eine Desktop-Oberfläche ein? KDE, GNOME, XFCE, irgendwas ganz anderes? Fuchsbox, keine Ahnung.
Also im Moment läuft bei mir ein GNOME, wobei ich im Moment auch so in die Richtung vielleicht XFCE gehe, weil, ich weiß nicht, GNOME ist schön und gut, aber ich bin im Moment etwas, ich schaue mich halt um, weil das ist halt der Vorteil bei Arch, dass du dich auf nichts festlegen musst und ich habe jetzt im Moment parallel KDE, GNOME und XFCE drauf.
SVWM.
Ja, genau, den müsste ich mir, glaube ich, auch nochmal draufballern. Geht ja ziemlich zügig. Und, ja, da gucke ich halt im Moment, was der beste Desktop für mich ist und ja, mal schauen, was sich da so ergibt.
Und das klingt ja jetzt so, als muss man da schon ziemlich viel rumbauen, basteln und so. Wie schwierig ist das denn?
Oh wei, also als ich das erste Mal davor saß, da habe ich einen halben Nervenzusammenbruch gekriegt und habe, glaube ich, alle 10 Minuten meinen Freund angerufen, hier, hilf mir mal und erklär mir das und das. Also es ist eine verdammt komplizierte Distribution für Linux-Anfänger, weil du halt wirklich sehr viel auf der Konsole arbeitest. Also es gibt keinen grafischen Installer für Programme, sondern das wird alles über die Konsole gemacht. Und das ist halt so der größte Vor- und der größte Nachteil im Ganzen. Und ja, also
es gibt doch schon so ein Paketmanagement, oder?
Genau, es gibt einen Paketmanager, der heißt Pacman. Das ist vergleichbar Pi mal Daumen mit Apt, nur dass dieser Pacman halt etwas, naja, für mich persönlich ist er etwas ausgereifter, weil er halt unglaublich flexibel ist. Also zum Beispiel, wenn du dir jetzt ein KDE installierst und denkst dir, oh Mensch, KDE, bitte, kann ich ja gar nicht mehr mitarbeiten, dann sagst du in dem Paketmanager, okay, deinstalliere mir KDE, den Desktop, aber lass mir alle Programme drauf, die ich zum Beispiel noch nachinstalliert habe, zum Beispiel CarOffice, was du jetzt so toll findest, und dann lässt er dir das drauf. Und das ist halt ziemlich cool, das kannst du dann halt alles über einen kurzen Befehl angeben und dann läuft das.
Ist es dann auch so wie bei Gentoo, dass der die ganze Zeit rumkompiliert ohne Ende und so?
Jein, also Arch verwendet hauptsächlich Binärpakete, ist halt auf Rechner ab Pentium Pro ausgelegt und bietet eigentlich nur Binärpakete.
Gott sei Dank.
Ja, also es geht alles ziemlich zügig. Und wenn es dann mal ein Programm gibt, was halt zum Beispiel nicht unbedingt jeder hat, also zum Beispiel Mumble, das ist sowas wie Teamspeak, dann kannst du dir das ganz einfach auch über den Paketmanager aus den Source, aus den Quellen kompilieren.
Aha, okay.
Also es gibt eigentlich in Arch so gut wie kein Paket, was es nicht irgendwie entweder als Binärpaket gibt oder als sogenanntes PKG-Build, also so eine Art E-Build bei Gentoo.
Okay, und wie aktuell sind die Pakete da? Also habe ich jetzt auch immer das neueste KDE, das neueste GNOME als Binärpaket vorliegen?
Ja und nein. Also du hast die neuesten Pakete, die brauchen allerdings so im Schnitt Pi mal Daumen so ein, zwei Wochen, bis sie halt in den sogenannten Kurzweil kommen. Also vorher kommen sie ins Testing. Da werden sie von ausgewählten Benutzern, also eigentlich kann es jeder testen, durchgetestet auf Fehlerfreiheit. Und dann nach zwei Wochen Pi mal Daumen landen die Pakete dann halt gleich für alle frei verfügbar in den Repos.
Mhm. Gibt es dann bestimmte Releases von Arch Linux oder ist es so ein fortlaufender Prozess?
Also es ist ein fortlaufender Prozess. Also wenn du dir zum Beispiel von der Arch Linux Homepage, das ist archlinux.org oder archlinux.de, dir die ISOs ziehst, dann machst du bei der FTP-Installation immer die neueste Version des Paketes. Ansonsten bringen die so Pi mal Daumen alle halbe Jahre eine CD mit dem Snapshot von dem Hauptserver raus. Und ja, also so richtige Releases gibt es eigentlich nicht mehr. Das haben sie so Pi mal Daumen abgeschafft.
Okay. Aber es ist eine Distribution, wo man sehr, sehr viel selber machen kann. Was ist jetzt, ich kann mir auch selbst eine komplette Distribution mit Linux vom Scratch bauen, falls ihr das irgendwas sagt.
Ja.
Wo ist da jetzt der Unterschied zu Arch Linux?
Ja, das sind halt in dem Sinne einmal die Binärpakete, die halt dir die Arbeit erleichtern. Beim Linux vom Scratch, da legst du ja komplett selbst Hand an und da ist Arch Linux wieder etwas, ich sag mal, userfreundlicher. Und so gewisse Grundsachen sind vorkonfiguriert. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal an, du hast das Basissystem mit dem Kernel und sagst, Mensch, du, ich möchte jetzt gern KDE 4 haben. Dann gibst du in den Paketmanager ein, okay, ich möchte jetzt KDE 4 haben, lädt er dir runter, installiert er dir und dann ist es dir halt freigestellt, ob du das so unkonfigurierst, dass es aussieht wie GNOME oder wie Windows oder auch nicht. Und ja, also es werden halt, ja, wie soll ich das sagen? Ja, es sind halt Binärpakete.
Ja, schon klar. Also da hast du mindestens schon mal was, wo du drauf aufbauen kannst und du musst nicht alles selber machen.
Genau. Du kannst es selber machen, wenn du es möchtest, also wenn du Lust drauf hast. Du musst es aber nicht. Ja.
Schränkt mich das dann in irgendeiner Flexibilität ein? Aber nee, wenn du sagst, ich kann auf jeden Fall alles auch selber bauen, dann...
Ja, also du kannst alles selber bauen. Sei es vom Kernel, den KDE kannst du dir selber bauen. Es gibt zum Beispiel vom KDE zwei verschiedene Versionen. Einmal den normalen KDE, den Original-KDE von den KDE-Machern und einmal den sogenannten KDE-Mod. KDE auf Steroiden, wie die sich so schön nennen. Und das ist dann halt nochmal so eine richtig schöne, auf Arch getunte Version, die wirklich flitzeschnell ist.
Okay. Das ist dann, ist es KDE 4, was da schon drin ist, oder
genau.
KDE 3 noch?
KDE 4 bieten sie im Moment als offiziell unterstützte Version an und KDE 3 haben sie auch noch in den Repos drin, wobei der nicht mehr unterstützt wird. Also da werden nur noch Sicherheitsupdates reingeliefert und das aber auch nur noch so von ein, zwei Leuten aus der Community.
Hey, okay. Für welche User würdest du das ganze System jetzt empfehlen?
Also empfehlen würde ich es jedem Linux-User, der sich ein bisschen mit Linux auskennt, der auch keine Angst vor Konsole hat und auch keine Angst davor hat, irgendwie mal im Wiki nachzuschlagen und ein bisschen zu basteln. Diese User bekommen halt ein verdammt schnelles und spaßiges System, was auch wirklich super läuft. Nicht empfehlen würde ich es Bluting Linux-Einsteigern, die halt gerade ihre erste Distribution haben. Die werden wahrscheinlich denken, es ist eine DOS-Konsole und komplett durchdrehen damit.
Okay, setzt du das auf dem Laptop auch ein, oder?
Ja, also ich habe hier so einen kleinen Asus IPC rumstehen und da hatte ich ja erstmal das ursprüngliche Linux drauf, was halt Asus mitgeliefert hatte und das war mir halt, naja, zu doof. Und da habe ich halt auch Arch drauf und das läuft ziemlich gut. Also das ist zum Beispiel auch ein super Beispiel, wie flexibel Arch ist, weil du baust das System ja quasi von null auf und kannst es auf dein System anpassen und läuft 1A auf meinem IPC.
Okay. Und wie sieht so Konfigurationstools Richtung Yast oder sowas aus? Gibt's nicht. Man muss also alles selber machen, oder?
Ja, also es gibt eine zentrale Datei, in der so die wichtigsten Sachen wie Daemons oder Module, die im Kernel sind oder Netzwerk konfiguriert werden. Da gibt's eine zentrale Datei, die ist verdammt gut dokumentiert. Da kann man das dann halt mit einem einfachen Texteditor editieren und sagst du zum Beispiel, du möchtest dich jetzt per WPA ins Netzwerk einwählen, gibst du dein Netzwerknamen ein, das Passwort und läuft. Das haben die sich so ein bisschen von BSD abgeschaut. Grafische Tools gibt es nur für den Paketmanager, für Pacman, sowohl für KDE 4 als auch für GNOME. Ansonsten gibt es da so Yast-mäßig nicht viel, also eigentlich gar nichts.
Aber wenn du sagst, ich kann WPA und sowas eintragen in eine zentrale Datei, gibt es dann nicht auch den Network Manager oder sowas?
Genau, den gibt's auch. Das sind so diese Programme. Ja, also die Programme gibt's auch, aber es gibt halt keine so ein zentrales Teil wie jetzt Yast, wo du dann halt ein Menü für alles hast. So eine All-Wander-Lösung.
Ja, gibt's ja auch eigentlich nirgendwo, außer bei sowas.
Genau.
Was ja auch eklatante Nachteile hast, nämlich dass SUSE Zeug macht, was kein anderer macht. So irgendwie extra Dateien irgendwo hinschreiben und wenn du da irgendwo anders drin konfigurierst, hast du Probleme und sowas alles.
Genau.
Ja, Vor- und Nachteile halt. Okay, ja, na was du meinst, müssen wir unbedingt erwähnen. Hardware-Unterstützung, alles möglich, was ich so in einem normalen Linux auch habe, oder?
Ja, genau, also das ist halt, wie gesagt, der neueste Kernel, läuft also quasi die Hardware, der Kernel kann Arch auch. Was Arch allerdings nicht kann, es kann nicht auf diesen alten, also Pentium Pro ist die Mindestvoraussetzung für so ein Arch-PC, was drunter ist, das läuft halt gar nichts, weil die Pakete halt auf i686 optimiert sind. Ja, das ist halt so ein einziger Nachteil, hardware-technisch und ja.
Ansonsten kann man sich's auf jeden Fall mal angucken.
Genau.
Dann danke ich dir.
Kein Problem, gern geschehen.
Und ich hoffe mal, wir hören uns in einer nächsten Woche wieder und widmen uns dann vielleicht nochmal einem Thema, eventuell Ubuntu oder was auch immer du noch so rausgrabst und vielleicht schon mal benutzt hast.
Okay, schaue ich mal. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ja, ich dir auch und man hört sich oder liest sich im Chat weiter.
Okay, ciao.
Ciao. Ja. Das war Christian und das war auf Wunsch eines Hörers, dass wir das ab und zu mal gemacht haben. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr sagt, hey, ich möchte auch mal meine Lieblingsdistribution vorstellen, kein Problem, einfach eine E-Mail schreiben an info@radtux.de oder in unseren Chat kommen, mich ansprechen. Dann mache ich auch mit euch mal ein Telefoninterview zu eurer Lieblingsdistribution. Ja, Jens?
Ich wollte nur das sagen, dass ich das eine ganz gute Sache eigentlich finde.
Dass wir das öfter vorstellen, genau. Oder wie? Ja, siehst du, unsere Hörer haben halt tolle Ideen.
Dass die, dass da auch ein paar anrufen. Das finde ich so nett.
Ja, das ist, müssen wir nicht die ganze Zeit reden.
Zum Beispiel.
Okay, sollen wir aufhören? Hast du noch irgendwas?
Nö, nur hier ist jetzt im Chat eine Diskussion über Filmmarkt und so entbrannt.
Genau, ihr könnt also gerne noch vorbeikommen, irc.freenode.net, Raute Radio Tux.
Aber eigentlich sind wir uns alle einig.
Ja. Eigentlich sind da auch alle dabei. Ich habe das jetzt nicht mitverfolgt, ich habe mit Christian gesprochen. Und dann habe ich eine Sache noch. 6. IBM-Tag an der Hochschule der Medien ist am 12. Dezember.
Die gibt's noch, ja? Die IBM.
Ja. Die IBM. Die IBM gibt's noch, ja? Ich hatte heute sogar eine Vorlesung von mehreren IBMern. Ich habe nämlich eine Vorlesung über Mainframes. Also das ist der einzige, was sie noch bauen und so. Aber die IBM ist eine große, langjährige Firma, ja, von einem deutschen Auswanderer und so mal gegründet da und so. Wisst ihr ja alle. Und jedenfalls, die machen am 12. Dezember hier an der Hochschule der Medien in Stuttgart, Nobelstraße, gibt's lustige Themen Social Networks, soziale Kompetenzen und Skills und Computer Science und Vertreter von IBM sind da und es geht über Web 2.0 und wie das mit Portalen ist und Ajax Frameworks und IP Version 6 und Next Generation Internet Protokoll und all sowas klingt sehr interessant. Gerade dieses IP-Zeug werde ich mir wahrscheinlich mal anhören. Ist allerdings genau der Tag, an dem ich meine Bachelor-Thesis abgeben muss. Nicht, dass ich da doch noch bis zum letzten Punkt schreibe ohne Ende. Werde ich dann sehen. Einfach vorbeikommen hier, wenn ihr in der Nähe seid, 6. IBM-Tag, komplette Pressemitteilung findet man auch auf hdm-stuttgart.de. Ja, das war's.
Ja, wir sind ja auch... Haben wir auch lang genug noch dran. Es gäbe ja noch eine Sache, aber die machen wir jetzt nicht mehr.
Nee, ich würde auch mal sagen, das heben wir uns alles auf nächste Woche. Und wenn ihr auch noch Themen habt, die wir hier mal besprechen sollten, einfach eine E-Mail schreiben, einfach in den Chat kommen, anrufen. Wisst ihr ja alles mittlerweile. Okay. Genau.
Das wäre schon toll. Ja, da kommt noch nicht so viel an, oder?
Naja, es wird ja jetzt. Also wir haben jetzt zumindest...
Ja, also ich meine es an Vorschlägen für Themen. Aber man muss auch sagen, die Themen entstehen ja meistens in der Woche dann. Man weiß ja nicht so früh meistens.
Ja, mein Gott, aber man kann uns ja auch Donnerstag, Vormittag, Nachmittag noch eine E-Mail schreiben. Ist ja nicht so,
als mehr Vorbereitungszeit brauchen wir ja sowieso nicht.
Nee,
ja.
Genau. Also na gut, ich habe halt ab 16:30 habe ich mich versucht vorzubereiten.
Also ich gucke immer schon mal die Woche ja, über, aber es klar. Ist
nicht und wenn so mal irgendwas ist, trägt man es dann halt schon ins Wiki ein.
Ja, genau.
Das mit der Zeit ist sowieso ein Problem. Ich finde, man sollte den Tag irgendwie auf 48 ja. Stunden oder sowas verlängern. Das ist einfach immer zu wenig Zeit.
Ja, aber es ist ja auch, wir hegen ja auch nie den Anspruch auf die volle Vollständigkeit. Sondern es geht ja auch viel um Meinung und so Richtlinien.
Thesen, Temperamente.
Genau.
Okay, dann verabschieden wir uns für diese Woche. Das war Radio Tux et Horaz, Ausgabe 45. Wir hören uns nächste Woche wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle, Donnerstag 18 bis 19 Uhr. Das ist dann, oh Gott, das ist schon Dezember. Ist ja furchtbar. 4. Dezember.
Da können wir schon eine Kerze aufstellen.
Ach du Scheiße. Es geht alles viel zu schnell.
Und da machen wir noch ein Weihnachtsgeschenk, Gadget-Sondersendung.
Können wir gerne machen. Also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, keine gemacht. Aber die Jahre davor hatten wir auch immer welche mit Geschenken und Verlosungen und so. Also könnte ich mir durchaus vorstellen.
Obwohl man eigentlich dann eher eine Sendung machen sollte, nicht über die Gadgets, das kennen ja eh schon alle die Hörer, sondern gerade die anderen Themen, ja. So gerade Geschenke für die Freundin, ja, solche Sachen.
Das wär doch mal eine tolle Sendung.
Ja, bei Gadgets schenken die sich ja selber nicht tendenziell. Wahrscheinlich. Obwohl, vielleicht
wir müssen eine Sendung für die Freundin machen.
Ja, das wäre auch nicht schlecht.
Das könnten wir, glaube ich, besser.
Dann müssen wir erstmal alle irgendwelche MP3-Player verteilen, auf die man dann die Podcasts anhören kann. Die so schön pink und rosa sind oder so, keine Ahnung.
Also die können ja, warte mal, man kann ja der Freundin zu Nikolaus so einen MP3-Player schenken. Und genau. Wir beraten dann die Freundin, was es zu Weihnachten gibt.
Das fände ich zum Beispiel nicht schlecht. Ja.
Okay.
Wir warten mal
auf die Feedback. Genau.
Was wollt ihr lieber? Für die Freundin oder für euch? Also dann die Geschenke für die Freundin. Ja, könnt ihr mal Feedback geben, was ihr denn lieber hättet.
Genau, und schon mal eine Wunschliste zusammen basteln.
Genau. Und wir stellen das dann vor.
Okay. Ja, das war's. Vielen Dank, Jens. Mein Name war
Ingo. Ebel.
Genau. Ja. Sollen wir deinen Nachnamen auch mal sagen? Oder?
Wir können es ja irgendwann mal sagen.
Ich meine, ich habe es bestimmt schon mal gesagt. Oder wir machen,
ich war immer nur Jens bisher.
Ja, ja, ich glaube, wir machen das dann als Umfrage, als die
das Rätsel.
Weihnachtsfrage.
Ja, genau. Finden wir alles im Internet raus.
Naja, das ist wahrscheinlich, ist nicht wirklich schwierig wahrscheinlich, das rauszufinden.
Obwohl es gibt, ja, nö.
Nee, ich glaube, das kriegst du mit Google. Ich glaube, ich habe es auch einmal hingeschrieben. Ich vermute mal, naja, könnt ihr ja selber mal googeln. Ich bin jetzt auf Wikipedia gelandet, obwohl ich
das. Oh, der hat schon gepetzt hier.
Ja, das ist furchtbar.
Echt die. Das ist ja echt scheiße. Ey,
so geht das nicht. Na, schöne gut. Frage kaputt gemacht.
Wir denken uns eine neue aus. Mein zweiter Vorname wäre zum Beispiel.
Oh, den war es, glaube ich, nicht mal.
Ja, 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 da geht's dann los.
Ich rate gleich mal dann hinter der Bühne.
Genau. Okay.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2008 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de.